Servus Bayern-Fans, herzlich willkommen zum Gegen den Strom-Podcast und natürlich auch Grüße an meinen Kompagnon. Servus Jackel.
Ciao Patti.
Diesmal leider ohne Gäste, wir sind allein bei Kerzenschein. Bist du trotzdem bereit?
Ich bin bereit zwar auch für die Winterpause, aber auch für die letzte Aufnahme für euch. Und dann starten wir im neuen Jahr neu durch.
Ja, ich schaue hier an. Die dritte Kerze auf dem Kranz im Wohnzimmer brennt. Mit großen Schritten geht es aufs Weihnachtsfest und damit die Winterpause zu. Und wenn man so auf die erste Kerze am Kranz schaut, die ist mittlerweile ziemlich abgebrannt. Und ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, den Fans und der Mannschaft geht es vielleicht auch ein bisschen so. In Mainz war auf den Rängen auf dem Platz so ein bisschen die Luft raus. Ein bisschen Pausenmodus. Aber Freitagabend gegen Red Bull, da müssen wir jetzt nochmal alle parat stehen. Also zum einen, weil wir natürlich nicht wollen, dass das uns da zur Herbstmeisterschaft hin nochmal jemand von hinten quasi auf die Pelle rückt. Und zum anderen, also dem Konstrukt, den gönnen wir halt nicht das Schwarze unter den Fingernägeln.
Voll.
Genau, aber bevor wir uns am Ende doch nochmal mit denen auseinandersetzen und da auch mit dem Thema Multi-Club Ownership beschäftigen, fangen wir, glaube ich, gleich mit dem Rückblick auf die letzten Spiele an. Genau, ich habe mir jetzt gleich den ganzen Raum zur Begrüßung genommen, Jackel, aber ich sehe, du hast einen ordentlichen Berg Notizen zum Leverkusen-Spiel.
Allerdings,
magst du gleich durchstarten?
Ja, gerne, können wir gleich reinstarten. Es war nämlich das vorgezogene Pokalfinale. Ja, die zwei besten deutschen Teams trafen aufeinander. Deswegen gab es zu Spielbeginn auch einfache, aber sehr schöne Choreo über die drei Ränge. Ich glaube, die Bilder hat ja jede und jeder gesehen. Unser Vereinswart mit dem Halbkreis als Zettel-Choreo. Aber eine Frage, Patti, die wir uns wahrscheinlich noch lange stellen werden. Was wäre, wenn Neuer nicht in der 16. Minute rot mit Rot vom Platz geht?
An sich, mit ein bisschen Glück gewinnen wir das Ding ja auch zu 10. Also genau. Die Mannschaft hat ja wirklich couragiert gespielt. Am Anfang hat man auch gar nicht gemerkt, dass wir einer weniger sind.
Ja.
Gab ja dann, würde ich sagen, so eine der ersten Halbzeiten noch so Leimer, Goretzka, Kim, hätten wir eigentlich auch fast noch, waren jetzt nicht hundertprozentige Chancen, aber kann mit ein bisschen Glück schon einmal ein Tor rauskommen.
Ja, allerdings.
Am Ende, der Olisse hat fast noch das 1-1 gemacht und ich finde, also der Mannschaft, die hat Charakter gezeigt in Unterzahl. Ich glaube, da stimmt vieles, da stimmt einiges. Voll. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage jetzt schon, mit denen werden wir in Europa auch nochmal ein bisschen Spaß haben.
Wahrscheinlich,
ich bin zuversichtlich, auch wenn wir jetzt das Spiel leider verloren haben.
Ja. Ja, da hast du vollkommen recht, aber auch ganz große, im Fußball hat es ja schon gesagt, wäre Fahrradkette. Und wir sind, also ja, nur zum fünften Mal in Folge frühzeitig aus dem Pokal geflogen. Aber ja, man hätte vor allem in der ersten Halbzeit nicht gemerkt, dass man in Unterzahl spielt. Also wir hatten Chancen, wir hatten krasse Druckphasen und die Leverkusen hatten auch zumindest in den letzten 30 Minuten der ersten Halbzeit fast keinen Ball am Fuß. Und ja, genau, der Mannschaft kann man generell nichts vorwerfen. Sie haben wirklich um jeden Ball gekämpft. Und ja, ich muss es so sagen, wir gehen nämlich auf die Stimmung über. Das war, glaube ich, eines meiner allerbesten Heimspiele, die ich erlebt habe. Also da kommen nur ganz wenige Europapokalspiele, wie zum Beispiel Madrid letztes Jahr dran. Aber national war das, glaube ich, schon meine Top 2, wenn nicht 1.
Ja, also gegen Gladbach zu 50 Jahre Südkurve.
Genau, das war ein gutes Spiel.
Vielleicht gab es einmal schon mal ein, zwei Spiele, irgendwie auch so Pokalspiele gegen Dortmund, aber ich war sehr positiv angetan von der Stimmung.
Mhm. Alleine schon, dass man, also der Beginn mit dem Bayern-Echo, was so gefühlt halt so 5 Sekunden nach halt, egal ob von den drei Rängen von uns in der Süd oder eben von der Nord rüber, es war einfach brutal. Also
Hat er ganz gut angefangen, der hier ist mit einer krachenden Ansprache, das hat die Leute schon abgeholt. Das war gut, da war gleich Feuer drin, dann wir holen den DFB-Pokal und werden deutscher Meister, auch gut reingescherbelt.
Ja.
Und
das Krasse war halt dann, dass wir sind Bayern, wir sind München Echo und ich weiß noch, da haben wir uns angeschaut, wir zwei, und hatten ganz große Augen, weil so eine Gänsehaut, die hatte ich, also das habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Und da merkt man halt auch, was für Potenzial eigentlich dahinter steckt, wenn jede und jeder im Stadion mitzieht, was das ausmachen kann.
Und ja, also muss man immer sagen, also wie gesagt, Südkurve, Mittel- und Oberrang ganz stark dabei gewesen.
Ja.
Aber dann auch so, weißt du, wenn ich rübergeschaut habe, es gab bei Bayern mal wieder so Bierbecherwürfe von der Gegengerade.
Jeder war im Spiel, voll.
Und dann einmal bei, steht auf, wenn ihr Bayern seid, Ja, das war in dem Moment relativ sinnlos, weil es sind schon alle gestanden. Genau, also man hat gar keine Bewegung mehr wahrgenommen.
Voll.
Und und dann zwischendrin irgendwie mal werden auf der Gegengerade Lieder angestimmt. Ne? Du siehst so die Leute plötzlich aufspringen.
Ja, vor allem auf das
We're Not Gonna. Die Leute hatten richtig Bock auf das Spiel. Wir waren richtig drin in dem Spiel. Und was da vielleicht auch mit reingespielt hat, weil zum Beispiel in der ersten Halbzeit, würde ich sagen, war das jetzt so vom Singen her oft gar nicht so krass,
nee.
Weil das Spiel halt auch so voller Nicklichkeiten war. Du musstest halt die ganze Zeit irgendwie pöbeln, reinschreien und ja, also die Leverkusener, also der Andrich oder so, solche Unsympathen, hey.
Voll. So krass. Aber ja, ich gebe dir komplett recht. Auch das
wobei ich auch sagen muss, was ich nicht unbedingt machen müssen möchte, ist mich mit dem Raufen.
Das ja, Alter, ist schon ein richtiger, ist schon
ein guter Bulle. Und das ist halt auch, ich glaube, der ist ein richtiger Psycho.
Ja, 100%. Der schaut auch richtig, der schaut auch wie ein Psycho aus, ganz klar.
Ja, der kann den Kopf ausschalten.
Ja. Voll, du hast vollkommen recht, alles mit der Gegengerade, zum Beispiel auf das We're Not Gonna Take It von den Donuts, dass da wirklich der ganze Unterrang, und damit meine ich nicht die Südkurve, sondern dass da jeder mitmacht und wirklich irgendwann das ganze Stadion mit eingestiegen ist, das, also keine Ahnung, ja, da konnte ich nur schwärmen. Ich weiß, ich habe die letzten Spiele, da waren wir ja sehr, ja, okay, ja, das passt irgendwie gerade nicht, irgendwie ist zu wenig.
Ja,
also ich meine, nicht Paris passt gerade nicht, aber
gut.
Du weißt, genau, aber trotzdem, du weißt ja so eigentlich, wir hatten schon mal gegen Leverkusen gespielt dieses Jahr und da waren wir eigentlich jetzt, also da waren wir halt nicht so zufrieden, aber das war einfach nur krass so und einfach nur geil, dass
Pokalspiel.
Das
Pokalspiel,
genau,
alles
ja,
oder nichts,
genau,
Tod oder Gladiolen.
Ist so.
Das macht halt auch was mit uns auch. Ja? Also ob es eins von 34 Spielen ist, wo es um nicht so viel geht, was vielleicht beim nächsten Spiel jetzt der Fall ist. Und ja, jetzt schade, dass wir quasi das stimmungstechnisch nicht auch im Olympiastadion in Berlin unter Beweis stellen können.
Ja, genau.
Naja.
Aber also da kann ich nur, genau, mein Gott, wir haben halt das Gegentor gekriegt. Über die Antipathie von den Bühnendreher müssen wir jetzt, da haben wir erst vor wenigen Wochen ein bisschen gelästert, müssen wir nicht weiter ausführen und es bleibt einfach ein Scheißverein. Ja, kommen wir da auch weg davon. Das Einzige, was wir vielleicht noch sagen sollten, wäre das Spruchband, was wir gezeigt haben. Und das war einfach nur ein nur das Beste an unsere Freunde und Freundinnen aus Jena im Kampf gegen die Bullen. Ich glaube, auch das können wir ja noch ausführen oder werden wir auch noch ausführen.
Das machen wir, das sagen wir beim Heidenheim-Spiel noch was dazu. Und ansonsten hatten wir gegen Leverkusen auch nochmal das zu Nasser El-Khelaifi, oder? Also quasi haben wir im letzten Podcast schon behandelt gehabt, dass wir denken, dass Bayern da die falschen Prioritäten setzt, wenn sie sich bei ihm entschuldigen, weil es dann
genau,
mal Fuck-Off heißt.
Ja.
Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr groß drauf eingehen. Können wir inhaltlich jetzt nicht viel ergänzen, haben wir jetzt auch nur noch mal sichtbar gemacht. Mhm. Genau. Und dann sind wir eigentlich
durch.
Also. Paar Tage später beim Heidenheim-Spiel. Mhm. Und das war so eine Art Großkampftag, kann man sagen. Christkindlmarkt, ich habe dich letztes Mal gefragt, für was willst du dein Geld ausgeben? Für was hast du am Ende ausgeben, deine knappen Peseten?
Ja, ich habe mich schon durchprobiert, auf jeden Fall ein bisschen geschlemmert. Aber war alles vorzüglich, muss ich echt sagen.
Ja, also von mir gibt es zum Beispiel ein großes Lob ans Zwiebelfleisch von der Alarmstufe. Also das war mal was man nicht jeden Tag kriegt.
Mhm.
Und fand es auch generell echt eine coole Atmosphäre. Also es waren sau viele Leute da. Ich hatte auch das Gefühl, dass gerade ein paar Ältere die Chance genutzt haben, sich mal schon wieder ein paar Minuten mehr blicken zu lassen, sich ein bisschen unters Volk zu mischen. Hatte dann auch irgendwie mal so eine Runde bei mir, wo so ein bisschen Klassentreffen-Charakter hatte. Und ich glaube, es hat auch vielen anderen gut gefallen, eigentlich nur Positives gehört. Am Ende war eigentlich auch, glaube ich, an fast allen Ständen sold out gemeldet. Das heißt dann wohl, die Leute haben so gefressen und gesoffen, dass auch ordentlich Geld für den guten Zweck hängen geblieben ist. Da geben wir euch zum Ende der Sendung auch nochmal einen kurzen Überblick, an welche Initiativen die Spenden denn eigentlich gehen. Ja, und sonst, gut, dann ging es so ins Stadion. Was hast du erwartet vorm Spiel?
Ja, also ganz ehrlich, nix.
Also, genau. Also,
man geht ja ohne Erwartungen rein.
Ja, genau. Jetzt war Paris, Dortmund, Leverkusen, waren ja echt drei gute Spiele von der Stimmung her. Und dann ist eigentlich das Gesetz der Serie ja so, dass die Serie reißt und dass es mal wieder richtig mies wird. Aber so war es dann auch nicht. Also ging dann doch ganz gut. War jetzt vielleicht im Vergleich zu den anderen Spielen ein bisschen mehr auf die Leute, ich nenne es jetzt mal nur in der Kurve ausgerichtet, vom Tifo her. Als Kurve muss man solche Spieltage, ja, vielleicht, wo jetzt auf dem Feld jetzt kein Kracher ansteht, vielleicht auch mal ein bisschen nutzen, um mal vielleicht mal neue Lieder auszuprobieren oder ja, was Altes aus der Schublade zu holen, was man wieder entstaubt. Also das hätte ich zum Beispiel jetzt in der Früh, wo ich aufgestanden bin, nicht gedacht, dass wir als drittes Lied erstmal die Kurve teilen zu Who the Fuck is Alice? Aber hat mir dann in dem Moment schon auch Spaß gemacht, also war ganz geil. Oder so Traum von Amsterdam ist ja auch eine Melodie, die wir ganz selten nur noch singen, obwohl das früher, glaube ich, eigentlich ganz gut ankam.
Ja.
Ist vielleicht auch so ein Lied, das mal wieder so ein unerwartetes Revival verdient hätte. Oder neuere Sachen wie, was ist da, wie heißt das, der Alpenflug?
Der Alpenflug, ja.
Das war okay. Schweizerdeutsch eingerostet. vielleicht sind das ja auch noch irgendwann mal der, aber das muss man halt auch mal ein bisschen ausprobieren und muss man halt mal ein bisschen pushen.
Und ich glaube, das ist für Heidenheimer, also das ist der perfekte Rahmen dafür, dass man sich ja auch mal ausprobiert und mal, das hat jetzt ja ein bisschen noch Lockerheit angefühlt und das war, genau, ich fand es eigentlich ganz okay.
Genau, und das war so ein bisschen, wo die Kurve sich versucht, mal zu verschiedenen Liedern einzugrooven. Mhm. Muss man jetzt sagen, hat man vielleicht auch ein bisschen Glück, weil aus diesem ganz lockeren Modus rauszukommen, das hätte man vielleicht jetzt bei dem 1-1 vielleicht nicht so ganz geschafft, da war es schon ganz gut, dass Jamal Musiala Allzweckwaffe kommt rein, ein paar Minuten später haut er das Ding rein. Konnte man natürlich auch wieder nicht absehen, dass wir hinten einen derart riesen Bock schießen und aus diesem absolut dominanten Spiel plötzlich unentschieden wird. Ja. Und ja, sonst am Ende 6 Tore und trotzdem wird wahrscheinlich eher jeder sagen, war ein bisschen eher ein fades Fußballerlebnis auf dem Feld. Da merkst du dann auch wieder, bist beim FC Bayern, wenn das dein Fazit ist. Aber mei, gibt 34 Spiele in der Meisterschaft und dann gibt's halt auch solche.
Oh.
Spruchbänder, da hatten wir gerade beim Leverkusen-Spiel gesagt, wir erläutern noch was zum Spruchband für die Jenenser und Jenenserinnen. Mhm. Und da hat es nach dem Spiel gegen Chemie Leipzig hinter der Kurve ja ein bisschen Ärger gegeben, also ein bisschen ein Aufeinandertreffen, sage ich mal. Und das hat die Polizei dann aber auch wieder relativ schnell getrennt. Und wie sich dann eigentlich alles eher schon wieder ein bisschen beruhigt hatte, ja, ist die Polizei da aber nochmal richtig in den Bereich hinter der Heimkurve eingerockert. Da wurde dann einiges kaputt gemacht, zum Beispiel auch der Stand von der Weihnachtsaktion der Südkurve Jena. Und da sind die Knüppel ordentlich gekreist. Also war jetzt auch, glaube ich, denen oft relativ egal, wenn sie treffen, den Erzählungen nach. Uns wird halt auch noch massiv Pfefferspray, oder ich glaube, der richtige Begriff wäre Reizgas, ja, versprüht. Und das diffundiert dann natürlich durch die Gegend, ist halt null zielgenau. Und ja, sorgt dann aber natürlich auch bei den Leuten dafür, dass man in Panik gerät, wenn man nicht mehr gescheit sieht, nicht mehr gescheit atmen kann, wenn es plötzlich brennt in den Atemwegen. Ja, so standen dann am Ende von diesem Polizeieinsatz halt auch 64 Verletzte. Und auch Leute mit einem offenen Bruch zum Beispiel. Und jetzt könnte man an sich sagen, so ähnlich passiert es halt ja leider ein paar Mal in der Saison quer durch Deutschland, muss man kritisieren, muss man vor allem auch eine Gegenöffentlichkeit gegenüber den Polizeistellungnahmen ja machen, ja, bei denen, weil dort wird es natürlich immer als notwendig und gerechtfertigt dargestellt. Und in Jena kommt da aber schon noch dazu, dass man meinen könnte, ja, die Polizei hat vielleicht auch eher mal so auf eine Chance gewartet, der Kurve mal so einen Schlag zu versetzen. Ja, als gäbe es keine anderen Probleme, da macht man halt so die Ultras ein bisschen zum Staatsfeind, gängelt und schikaniert da ein bisschen. Und ja, ich habe so das Gefühl, das ist in Jena, werden unsere Freundinnen und Freunde da schon doch länger ein bisschen Opfer von abstrusen Auflagen und Maßnahmen.
Ja, und ja, auf jeden Fall. Und da gibt es auch ein sehr gutes Beispiel. Denn kurz vorm Chemiespiel wurde zum Beispiel öffentlich, dass die Polizei in Jena versucht hat, eine junge Person aus der Kurve als V-Person, also umgangssprachlich als Spitzel, anzuwerben, damit diese dann Informationen aus der Fanszene rausliefert. Und solche Versuche hat es ja in Deutschland schon vereinzelt gegeben. Jeden ist das wahrscheinlich ja ein bisschen der Begriff. Da wird halt den Leuten dann Geld versprochen, oder falls sie vielleicht da gerade noch eine Strafe fahren wegen was anderem außer Fußballlaufen haben, eine Strafmilderung, obwohl rein rechtlich ja die Polizei sowas gar nicht zusagen darf. Aber sich dann so einen jungen Menschen zu kaufen versuchen, dass er seine Freunde dann ausspioniert, das ist natürlich schon moralisch richtig fragwürdig. Und wenn mir das dann richtig erklärt wurde, ist das auch juristisch ziemlich heikel. Und Deutschland ist ja auch für gewisse V-Personengeschichte schon mal vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden. Und das ist jetzt nur eines und vielleicht auch mit das gröbste Beispiel, wie es in Jena zugeht. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Verbrechen durch so eine V-Person überhaupt verhindert werden kann. Weil wenn es jetzt noch ein Fußballspiel mal kurz scheppert, dann steht das im Normalfall nicht schon eine Woche vorher fest, sondern ist halt dann spontan. Und selbst wenn, müsste man ja immer schauen, ob diese Maßnahme im Verhältnis steht. Also wenn man nicht in einen Überwachungs- oder Spitzelstaat aufbauen will. Jedenfalls macht es auf uns den Eindruck, als würde mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden und irgendwer ist immer noch beteiligt, dass die Ultras, immer noch beleidigt, dass die Ultras in Jena ihre Südkurve bekommen haben, obwohl die Polizei das halt anders wollte. Und da macht man jetzt die Ultras eben zum Staatsfeind. Und die Frage ist halt, wer gebietet dem Wahn der Bullen da in Thüringen mal Einhalt?
Genau, das war dann quasi auch der Spruchbandtext oder Spruchbandinhalt. Und ja, ansonsten war dann natürlich eine Besonderheit an dem Spieltag das Einsingen der Hymne nach dem Spiel. Mhm. Immer vorwärts, FC Bayern, Deutscher Meister, München stolz. Ist vielleicht eines der wenigen Lieder bei uns aus der Kurve, ja, die so ein bisschen eine staatstragende Aura versprühen, die man halt bei so einer Hymne braucht. Und ich glaube, für jeden, der jetzt zum Beispiel bei der 120-Jahres-Feier im Löwenbräukeller dabei war, ist das auch irgendwie ein Lied, wo man instinktiv weiß, ja, das passt eigentlich für solche Momente. Und ich glaube, von der Feier gibt es im Internet, glaube ich, auch ein Video. Und ich finde, ja, da hat halt das Lied halt schon echt so was Hymnenhaftes. Und ja. Dann, ja, Aufnahme selbst. Erstmal geil, dass so viele da geblieben sind, finde ich. Voll. Ich habe mir jetzt die Bilder nicht so genau angeschaut, aber was werden das noch gewesen sein? 5.000 Leute?
Ja, hätte ich jetzt, reicht das? Wie viel haben wir im Stehplatzbereich insgesamt? Ich glaube, das bist vielleicht sogar mehr. 7.000
vielleicht. Ja, vielleicht hat es sogar. Ich weiß jetzt nicht, wie eng die Leute gestanden sind. Ne?
Ja, gut.
Aber, ja, ja, aber es waren richtig, richtig viele. Also großen Dank dafür.
Ja.
Und auch sehr cool, dass schon echt viele Fans und gerade auch Fanclubs quasi für die Umsetzung gespendet haben. Mhm. Da darf ich, glaube ich, auch im Namen von allen Organisatoren ein riesiges Dankeschön aussprechen. Also, und ja, es freut die Leute richtig, glaube ich, dass das so positiv angenommen wurde. Das Einsingen selbst, ich habe sowas auch noch nie mitgemacht und ist jetzt natürlich anders als so in der Kurve zu singen. Ich finde, wie hieß der Aufnahmeleiter, der Hans?
Ja.
Der hat es ganz sympathisch gemacht.
Richtig gut.
Wie fandest du es?
Ungewohnt, komisch, aber irgendwie ja geil. Also vor allem, wir waren dann echt schnell intakt. Der hat es geil vorgemacht. Also ich habe mich echt, keine Ahnung, vielleicht sollten wir mal in ein Orchester gehen. Ha? Und wenn man da so dirigiert wird, das ist gar nicht mehr so schlecht.
Ja, ich weiß nicht, ich bin bei der Hochkultur jetzt
natürlich
nicht so bewandert.
Ich will da auch nicht rein.
Nein, aber ihr müsst zugeben, ich kannte auch den Jonas Kaufmann quasi nur wegen der Trauerfeier für den Kaiser, beziehungsweise habe mir den Namen da auch nicht gemerkt, aber das wurde mir dann eben immer wieder gesagt, hey, das ist der eben da auch aufgetreten ist. Aber fand auch, der hat einen ganz netten Eindruck gemacht, ist Bayern-Fan und auch ganz geil, wie er halt so kurz erzählt hat, wie er so selbst die Kurve wahrnimmt, wenn er bei den Spielen ist. Und dann ist natürlich schon auch beeindruckend, wenn man so jemand mal live singen hört, ne?
Ja.
Also ich fand's, wenn er insgesamt fand ich eine gelungene Sache, weil ja, die Hymne als Geschenk an den Verein, die soll was Besonderes sein und dass man das dann mal so gemeinsam in der Kurve aufnimmt, richtig cool, wie auch immer das dann am Ende verwertet wird. Ja, das war dann, also zumindest meine Zeit war es wert.
Ja, doch, fand ich auch super.
Genau. Ja, und dann, wer rastet, der rostet, ne?
Genau.
Wahnsinn. Dienstag ging es weiter, kleiner Ausflug, beziehungsweise erstmal war Sonntag Jahreshauptversammlung, aber müssen wir hier nicht behandeln, weil war unspektakulär, sparen wir uns ein bisschen Zeit. Ja, dafür dann gleich am nächsten Dienstag eben wieder Europapokal und für mich persönlich eine Premiere, mein erstes Europapokal-Auswärtsspiel auf deutschem Boden, Highlight war es allerdings keines. Für dich wahrscheinlich auch nicht, Jackel, oder?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Also auch auf Schalke war ich schon. Also, ja, nee.
Nee, aber Spiel klar mit großer Vorgeschichte, ausgerufener Boykott, klar, Preisverhandlungen, ja. Dann am Ende akzeptable Preise, zumindest im Gästebereich. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass am Ende doch auch auf den teuren Plätzen so viele Leute da waren.
Mhm.
Aber, naja, gut. Ich gehe jetzt selbst auch gern zum FC Bayern und wenn man da sonst vielleicht nicht so oft die Gelegenheit hat wie ich und es auch weniger eine Prinzipiensache ist, weil man halt übers Jahr hinweg viele Spiele besuchen kann, ja, dann greift man halt vielleicht einmal ein bisschen tiefer in die Tasche. Also ich mag da jetzt das nicht irgendwie auf die Leute abwälzen und sagen, hey, das hättet ihr nicht zahlen sollen.
Nee.
Fand's gut, dass halt die Leute bei dem Boykott eindeutig mitgemacht haben und ja, dass die Leute nachher dann woanders bereit sind, so viel zu zahlen, okay.
Aber was glaubst du, wie viele Bayern-Fans waren im Stadion?
Naja, Zuschauerzahl war so 57.000, oder?
Genau, ja.
Naja, und dann kommen halt da 15.000 Leute hin, weil sie mal Champions League sehen wollen und sich so ein Abo gekauft haben. Und dann gibt es halt Leute aus der Ukraine und die da zur ukrainischen Mannschaft halten und dann 40.000 Bayern-Fans, keine
krass,
Ahnung.
Krass, krass, krass. Ja. Sehr gute Unterschätzung. Nein, wirklich. Also, weil ich habe da auch mit jemandem geredet, mit Mr. Andy Bridge. Und der meint, dass 41.000 so um den Dreh waren. Ja.
Also, ja, gut, okay,
so er weiß jetzt, das ist keine offizielle Zahl, aber.
Aber ansonsten, stimmungstechnisch, wir waren halt spät dran. Ja, dann quetscht dich da erstmal unten rein, vom Feld gerätst gleich mal in Rückstand. Ja, ja, dann braucht es ein bisschen, bis man auftaut. Ne? Und ja, dann war es irgendwie schon okay. Hat sich halt so ein bisschen angefühlt wie erste Runde DFB-Pokal. Ja, gegen kleinen Gegner, großes Stadion, die weichen aus. Und zwischendrin fand ich, waren dann auch mal Lieder, da haben die Sitzplätze, hatten es dann Lust, ein bisschen mitzumachen und sei jetzt mal weiter die Sitzplätze als jetzt der normale Gäste-Sitzplatzbereich, ne, wo man ja viele Leute kennt. Und sondern auch die links von uns quasi, ne, auf der Hintertortribüne. Und dann waren das schon immer ganz nette Momentaufnahmen. Und in Schalke hast du ja auch so eine, oder auf Schalke hast du ja auch so eine gute Übersicht über die Sitzplätze quasi, wenn du so links durch das Plexiglas schaust. Und da gab es einen richtig harten Moment. Das hat jetzt eigentlich nicht viel mit Bayern zu tun, sondern mehr mit Fußball allgemein. Und wir hatten in der 55. oder so Freistoß. Sané müsste geschossen haben, glaube ich. Und wie viele Leute diesen Freistoß durch ihr Handy beobachtet und gefilmt haben. Also das waren schon echt harte Ausmaße. Es waren ja, um die 50%, und was halt schon sau viel ist. Und ich frage mich dann schon immer, schauen die sich das wirklich nochmal an? Ja?
Wenn es ein Tor ist, ja.
Ist das eine, ja, okay. war kein Tor. Also, aber ist das eine so viel geilere Erinnerung, als wenn ich das einfach nur mit meinen eigenen Augen sehe und das in Erinnerung behalte? Also, weil ich glaube einfach, den Moment so zu genießen, ohne da jetzt drüber nachzudenken, ob man da jetzt irgendwie... Ja, also ob man da irgendwie zum Angeben oder was weiß ich ein Video schicken kann, das macht einen, glaube ich, zufriedener, wenn man sich da nicht drüber Gedanken macht. Aber weißt, wann mir die Frage gekommen ist?
Wann?
Am nächsten Früh auf der Arbeit, weil zu was anderem war ich auch absolut nicht in der Lage. Ich war brotfertig, ja. Da kommst dann irgendwann gegen 10 ins Büro, fühlst dich wie scheiße. Also ja. Fußballleben total geil, aber... Manchmal ist es halt echt hart anstrengend.
Ja, voll. Das, also mir ging es nicht anders. Als ich heimgekommen bin, ich war so fertig.
Ja, ich glaube, ich war in Mainz noch nicht ganz ausgeschlafen.
Ja.
Ja, da war es dann auch, wie gesagt, so ein bisschen ein Auftritt. Naja, der war nicht so besonders, aber wir können ja trotzdem mal berichten, Jackel.
Ja.
Hast du Notizen?
Ich habe mir notiert, dass es auf dem Gästebusparkplatz jetzt keine Grillstation mehr gibt. Also man darf nicht mehr grillen. Nein, also...
Aber das ist... Was ist der Hintergrund? Gibt es einen Hintergrund?
Mir ist der nicht bekannt. Meine logische Denkweise sagt mir jetzt einfach, der Außenstand vom Catering hat zu wenig Umsatz gemacht. Und keine Ahnung,
aber
wollen heute jetzt Zeug verkaufen.
Ist schon irgendwie so eine grobe Scheiße, weil das zu dieser Fanclub-Kultur und so ja dazugehört eigentlich auch immer so, ne, dass die Fanclubs bringen ihr Essen mit und machen ein bisschen an Verkauf und alles. Dann, klar, wenn es da eine Grillstation gibt und meist sonst kannst du da nicht viel machen, wenn du früh dran bist auf dem Acker da draußen. Boah, finde ich schade.
Nee, voll. Also,
ist ein bisschen gegen dieses Gemeinschaftsgefühl beim Fußball wieder und gegen Selbstorganisation und so. Nee, bin ich kein Fan.
Nee, ich auch nicht. Aber ja, genau. Mei, gut, zum Spiel. Wir haben verloren. Wir haben nicht gut gespielt. Mainz hat verdient gewonnen. Ja, und Stimmung war... Ja. Mei, ich würde sagen, durchschnittlich, und also ich habe leider einfach nicht so viel zu sagen dazu. Es war einfach,
ich finde,
das zweite Mal Mainz die Saison, und es war
gab schon einmal Momente, wo ich das Gefühl hatte, es wird ein bisschen lauter, irgendwie so Rivers of Babylon nach der Halbzeit, glaube ich, oder so.
Ja,
aber jetzt im Vergleich zum Pokalspiel, das wir so ganz kurz abgehandelt haben. Letztens, da war die Stimmung beim Pokalspiel halt viel besser
und die
Mannschaft war viel besser. Und
ich glaube,
drei viele Verletzte, die haben auch drei englische Wochen hinter sich.
Voll, ja. Nee, und ich glaube, ja, genau, mehr braucht man da eigentlich ja gar nicht so dafür zu sagen. Und wir sind auf jeden Fall noch ungefähr, wir werden Herbstmeister, so oder? Ja, doch. Ich glaube, auch wenn wir verlieren jetzt gegen Leipzig, 4 Punkte sind es, glaube ich, auf Leverkusen.
Genau.
Also, Mai, es ist Mei, wir sind Herbstmeister. Genau. Ich glaube, das Einzige, was man noch erwähnen sollte, wäre das Spruchband, das man noch zeigt.
Genau, das Defend Rojava Spruchband. Und ja, ich hole ein bisschen aus vielleicht, oder?
Mach das, mach das.
Es ist jetzt gerade auch nicht so häufig der Fall, dass wir uns zur größeren Weltpolitik äußern. Und jetzt war es dann halt mal zu einem Thema, beziehungsweise zu einer Region, die vielleicht auch gar nicht so viel Bayern-Fans was sagt, weil sie bei uns medial eigentlich auch nicht so sehr in Erscheinung tritt. Aber es dürfte wahrscheinlich jede und jeder mitbekommen haben, dass in Syrien in der letzten Woche ist das Al-Assad-Regime jetzt gestürzt worden. Und da war vorher mehr als 10 Jahre Bürgerkrieg. Und im Nordosten von Syrien gibt es eine Region, die sich selbst als Rojava bezeichnet. Also Rojava ist kurdisch und bedeutet, glaube ich, so viel wie Westen. Und also, wie man dann schon vermuten kann, das ist so der westliche Teil von einer Region, in der vor allem viele Kurden wohnen, aber halt auch andere Minderheiten und natürlich auch jetzt, sagen wir mal, muslimische Araber, ja, was wir vielleicht woran wir als erstes denken, wenn wir an Syrien denken. Und in den Wirren des syrischen Bürgerkriegs haben die Menschen dort halt versucht und es eigentlich auch geschafft, so eine Art Selbstorganisation aufzubauen, also ein politisches und gesellschaftliches System zu etablieren, das sich doch sehr vom Rest der Region unterscheidet. Also zum einen, weil es sehr auf eine Herrschaft durch die Bevölkerung und eine demokratische Beteiligung der Menschen durch so lokale Räte gesetzt wird und es eben jetzt nicht so einen autoritären Alleinherrscher gibt, wie es eben der Assad war in Syrien. Und weil Religion da zum Beispiel auch keine Rolle spielt und jetzt nicht irgendwie die religiösen Gelehrten die Herrscher sind wie im Iran und einen König oder einen Emir am persischen oder arabischen Golf haben sie auch nicht. Und ist wahrscheinlich auch wie so oft in Kriegsgebieten, ist da auch nicht alles eitel Sonnenschein und es gibt auch immer wieder Beschwerden über Ungleichbehandlungen etc. Aber es ist schon ein recht fortschrittliches politisches Projekt, könnte man sagen. Und gerade wenn man sieht, dass zum Beispiel alle wichtigen Positionen dort von einem Mann und einer Frau paritätisch besetzt sind. Ja, und das ist jetzt wieder für eine männerdominierten Gesellschaften im Nahen Osten auch eher ungewöhnlich. Und jetzt versuche ich ein bisschen den Bogen zu schlagen. Also militärisch vertreten wird die Region eben durch die Syrian Democratic Forces, also die haben da quasi so, ich nenne es jetzt mal ihre eigenen Streitkräfte, und die setzen sich zu einem großen Teil auch aus kurdischen Einheiten zusammen, YPJ und YPG. Heißen die, warum erwähne ich das? Weil von denen vielleicht ein paar schon mal im Rahmen des Kriegs gegen den Islamischen Staat gehört haben. Also Islamischer Staat kennt ihr jetzt auch wieder alle, Heiliger Krieg, ne? Also ich sag's jetzt mal vereinfacht gesagt, Menschen enthaupten, Menschen in Käfige stecken und anzünden, Frauen als Kriegsbeute entführen, vergewaltigen, als Sklavinnen verkaufen und das alles halt unter einem Zerrbild des Islams. Und vereinfacht gesagt, mit diesem Islamischen Staat war Rojava halt im Krieg und hat es dann zusammen mit anderen Akteuren, auch zum Beispiel mit US-Luftunterstützung, geschafft, diesen Islamischen Staat territorial zurückzudrängen, ich sag mal im Endeffekt zu besiegen, und hat dafür aber natürlich auch einen hohen Blutzoll mit den Menschen, die halt dort, oder durch die Menschen, die dort gegen diese schrecklichen Islamisten gekämpft haben, die sind halt gestorben, also im Krieg. Klar, dieser Islamische Staat, die Menschen sind jetzt auch nicht verschwunden, also die demokratischen Kräfte dort, die haben auch viele Gefangene gemacht, mit denen sind sie dann aber relativ alleingelassen worden, Also wir westlichen Länder, wir hatten halt, also von uns sind halt auch Leute dort, also aus Deutschland, habt ihr wahrscheinlich auch in der Zeitung und in den Nachrichten gehört, sind halt auch nicht wenig Menschen dorthin gepilgert, um quasi für den IS zu kämpfen. Und wir Europäer haben dann nach dem Krieg gesagt, zurücknehmen wollen wir die auch wieder nicht. Und die arabischen Länder, von denen Leute hingefahren sind, die wollten ihre Leute auch nicht zurück. Und auf gut Deutsch gesagt, also die ganzen europäischen Länder haben halt quasi nichts unternommen, um Leute, die von hier losgezogen sind, um zu morden, entweder irgendwie zu bestrafen, oder halt bei weniger schweren Fällen die auch wieder zu deradikalisieren. Und wenn ich jetzt denke, was da für eine Zeitbombe schlummert, also und sich gleichzeitig hier die Innenminister lieber über die nächste Fußballkonferenz Gedanken machen, dann sind da die Prioritäten vielleicht ein bisschen falsch gesetzt. Und weil was macht irgendwie eine arme Gegend wie Rojava mit denen? Denen bleibt am Ende halt nicht viel übrig, als zu sagen, wir ziehen hier jetzt mal einen Zaun außenrum und verwahren die quasi in Lager. Und wenn man jetzt viele radikale Leute unter schlechten Bedingungen auf einen Haufen sperrt, könnt ihr euch jetzt auch wiederum vorstellen, dass da nichts Gesundes dabei rauskommt. Das ist jetzt aber schon länger so. Wieso wird es jetzt gerade besonders brenzlig? Zum einen haben die demokratischen Kräfte halt in Nordostsyrien auch schon Auseinandersetzungen ja quasi mit den jetzigen neuen Herrschern in Damaskus gehabt, also quasi mit den Rebellenmilizen oder mit den Vorgängern von den Rebellenmilizen. Und dadurch gibt es da jetzt auch wieder neues Bedrohungspotenzial, ne? Weil das natürlich, man jetzt auch nicht weiß, wie geht es weiter? Ja, wie verhalten die sich, nachdem sie jetzt an die Macht gekommen sind, gegenüber dieser Teilregion? Und gewichtiger ist gerade allerdings, dass es noch weitere Milizen gibt, die auch in Damaskus sitzen, aber das ist jetzt im Detail nicht so wichtig. Und das sind Milizen, die quasi der Türkei unterstehen, ja, und die gerade jetzt im Moment diese Gegend Rojava angreifen. Und diese Milizen, die rekrutieren sich zum Teil wieder aus ehemaligen IS-Leuten, also aus ehemaligen Anhängern des Islamischen Staats. Und es kam es auch schon mehrfach zu Befreiungen aus den angesprochenen Gefängnissen oder aus diesen Lagern mit IS-Gefangenen. Und die sind natürlich auf Rache gepolt und deshalb ist, also dort ist jetzt wieder Krieg und momentan kann man sagen, dass eigentlich schon wieder 200.000 Menschen auf der Flucht sind. Also wenn man jetzt sagt, in Syrien ist jetzt mittlerweile Frieden, dann ist das ein bisschen eine verkürzte Darstellung. Warum mischt die Türkei damit? Wie die meisten vermutlich wissen, wird die kurdische Minderheit in der Türkei ja relativ stark unterdrückt und Rojava ist für diese Minderheit, dass da auch sehr viele Kurden gibt und das sehr kurdisch geprägt ist, eben ein natürlicher Verbündeter und laut der Türkei auch ein Rückzugsraum für Kämpfer und Kämpferinnen der PKK. Die PKK ist eine Organisation, die sich eben mit Waffengewalt gegen diese Unterdrückung wehrt, also die gegen die türkische Armee kämpft, die aber auch teilweise tödliche Terroranschläge auf zivile Ziele durchführt. Genau, aber aus diesem Grund will die Türkei eben jetzt möglichst weite Teile von Rojava besetzen, ja, um eben eine totale Kontrolle über dieses gesamte Gebiet zu haben und da keine kurdisch geprägte Selbstverwaltung und Streitkräfte zuzulassen. Und das haben sie in den Vorjahren schon in einer Ecke dieses Gebiets geschafft, in der Region Afrin. Und von da hört man jetzt halt doch relativ regelmäßig von Übergriffen dieser islamistischen Söldner gegen die Zivilbevölkerung. So, ich habe jetzt sehr lange geredet.
Ja, jetzt wirst du schon langsam.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Also Rojava, das ist halt ein Projekt von Menschen, die gerne in Frieden und Freiheit gleichberechtigt leben wollen. Und wir haben auf verschiedenen Wegen Menschen kennengelernt, die sich dort engagieren, über die erfahren, dass die Lage momentan wirklich sehr katastrophal ist und oder so katastrophal wie lange nicht mehr, dass die Menschen dort richtig große Angst haben, künftig, ja, rechtelos unter islamistischen oder türkischen Besatzern leben zu müssen. Und klar, das tangiert uns jetzt hier unmittelbar vielleicht nur peripher, zumindest bis wieder eventuelle Terroranschläge durch einen erstarkten islamischen Staat hier zunehmen. Aber auch wir im Westen sollten uns halt vielleicht fragen, ob man das über die Leute, ja, also die auch die Hauptlast im Kampf gegen den islamischen Staat getragen haben, so hereinbrechen lassen sollte. Und die Welt, also das glaube ich wissen alle, die Welt ist selten nur schwarz oder nur weiß, sondern meistens irgendwie grau. Aber wenn man dorthin halt schaut und sieht, welche Alternativen für die Menschen dort auf dem Tisch liegen, dann muss man halt auch mal sagen, nee, so darf das nicht kommen. Und deshalb haben wir eben dieses große Defend Rojava Spruchband gezeigt. Es war jetzt sehr lange, aber ich glaube, so ein Podcast ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, sowas zu erklären, weil wenn ich das jetzt in drei Zeilen erklärt hätte.
Klar. Der Hintergrund, der war sehr wichtig und sehr ausführlich, aber er muss ja wahrscheinlich auch genau so sein. Und ja, genau. Deswegen. Vielleicht kann man unsere Meinung zu dem Thema auch nachvollziehen dann.
Genau. Und kommen wir aber trotzdem zur, wie sagt man, nicht Vorschau, aber zum heutigen Gegner.
Zum heutigen Gegner, weil, alles klar.
Ja, weil heute geht's gegen Red Bull und dass die verhasst sind wie kein anderer Verein in Deutschland, das ist ja relativ bekannt und das ist bei uns nicht anders. Und ja, da ist es einerseits, dass die Firma Red Bull, die hier 150 Kilometer weiter einen österreichischen Traditionsverein kaputt gemacht haben. Ja, also die haben 2005, das wissen vielleicht die Jüngeren gar nicht mehr so genau, die haben 2005 aus der Salzburg übernommen und dabei quasi die komplette Vereinsidentität umgekrempelt, also das Logo verändert, Vereinsfarben etc. Und die Fans dort haben sich natürlich gewehrt, die wollten weiß-violett bleiben. Und von Red Bull gab es da dann quasi mal so ein Kompromissangebot, ja, dass quasi noch die Kapitänsbinde und irgendwie die Stützen vom Torwart violett sein könnten oder irgendwas ähnlich Lachhaftes, also was eigentlich auch wieder so eine krasse Provokation war. Und ich glaube, es war dann sogar mal eine Zeit lang verboten, mit violetten Klamotten dort ins Stadion zu gehen. Das habe ich jetzt aber nicht mehr nachgelesen, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Und ja, als Reaktion hat natürlich die Fanszene dann damals sich zurückgezogen und hat eben, ja, den SV Austria Salzburg quasi neu gegründet. Das ist jetzt eben der Verein, den auch alle kennen, ne, wo halt was los ist auf den Tribünen und der dafür sorgt, dass Salzburg weiterhin komplett weiß-violett ist. Und in Leipzig hat Red Bull dann ein bisschen anders gemacht. Ja, da haben sie sich quasi einen attraktiven Standort gesucht, wo mit Lok und Chemie, ja, zwei Traditionsvereine gerade ein bisschen geschwächelt haben, ja, und hat denen so weiter versucht, das Wasser abzugraben, hat sich dann mit einer unterklassigen Mannschaft einen Startplatz gesichert und ist dann mit massig Kohle eben fast jährlich aufgestiegen. Ich glaube, in der zweiten Liga sind sie immer kurz stecken geblieben, aber
auch
sind
dann halt Jahr, auch. Oder?
Ja, genau. Also, wie gesagt, mussten es eine Ehrenrunde drehen und sind dann in der Bundesliga angekommen. Und das heißt also, es gibt jetzt zwei Fußballmannschaften, die eigentlich nur existieren, um Werbung für ein Getränkeunternehmen zu machen. Ja, da wird Geld reingepumpt, damit der Werbeeffekt natürlich möglichst groß ist. Im Fall von Red Bull Leipzig wird auch noch die 50+1 Regelung umgangen, aber das ist vielleicht Thema für anderes Mal. Aber so im Grunde kann man sagen, die scheißen einen richtig großen Haufen auf die Tradition im Fußball und das, was uns als Fans mit am wichtigsten ist. Und das Interessante, kein Verband oder irgendwie keine UEFA, kein DFB, keine DFL hindern sie dran. So weit, so schlecht und eigentlich auch schon Grund genug, die Red Bull-Vereine so zu verabscheuen. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wäre es für den Fußball insgesamt vielleicht irgendwo noch halbwegs verkraftbar, wenn es nur diese zwei Vereine gibt. Problematischer ist allerdings nämlich, dass hinter Red Bull nicht nur Kapital steht, sondern auch ein Konzept. Und das ist ein Konzept, das momentan Schule macht und eigentlich dutzendfach kopiert wird in Europa und auf der Welt. Und das ist das Konzept der Multi-Club-Ownership. Und Jackel, magst du vielleicht einfach dann die Leute schnell mitnehmen, was man unter Multi-Club-Ownership versteht?
Ja, klar. Also um das mal aufs, ja, ganz, ganz einfach zu sagen, es ist so, dass ein Investor, der besitzt mehrere Vereine oder halt große Anteile am Verein, die zentral gesteuert werden. Und das größte und bekannteste Beispiel ist die City Football Group von Manchester City, wo auch unter anderem Girona und so drin ist, oder eben auch Red Bull. Und die Groups oder die Konzerne aus verschiedenen Vereinen, die sehen sich dann auch quasi als ein großes Unternehmen. Und da kann man dann zum Beispiel beobachten, dass die Mannschaften in dem Netzwerk alle das gleiche System spielen, der gleichen Spielidee folgen, also ja quasi ein System etablieren. Und für das war früher zum Beispiel Ajax Amsterdam bekannt, wo die das in der Jugend halt so praktiziert haben. Und bei Multi-Club Ownership passiert das halt auf einem viel höheren Level, damit die Spieler auch zwischen dem Verein ganz einfach kompatibel sind. Und man denkt jetzt vielleicht so, ja gut, mei, so viele Vereine sind das ja gar nicht, aber MCO ist halt einer der stärksten Trends im Fußballgeschäft. Im März 2023 zählt ja die Agentur CIS Sports Intelligence, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mehr als 250 Mannschaften, die Teil von einem MCO-Netzwerk sind. Und jetzt bei der Sportschau hieß es auch letztens, dass mittlerweile über 300 Vereine Teil von so einem Netzwerk sind.
Genau, und wenn das so viele sind, dann kommt es natürlich schon auch mal vor, dass die im gleichen Wettbewerb spielen. Also aktuell haben wir ja den Fall, dass eigentlich ja zwei Red Bull-Mannschaften und auch Man City und Girona, die halt zur City Group gehören, alle vier in der Champions League spielen. Könnte einen ja jetzt ein bisschen wundern. Was sagen denn da die Regularien, Jackel?
Ja, genau, das ist ja das. Also, eigentlich dürfen die Teams des gleichen Investors nicht im selben Wettbewerb antreten. Da gab es 2017 schon einen Präzedenzfall. Da sind nämlich RB Leipzig und RB Salzburg schon mal aufeinander getroffen und da hat sich die UEFA sehr lösungsorientiert gezeigt. Ja, der Ceferin hat ja auch mal gesagt, dass man sich solchen Entwicklungen nicht verschließen darf. Hier spricht man dann von wesentlichen Änderungen bzw. Unterschieden bei den Eigentumsverhältnissen. In der Realität wird kein aufmerksamer Beobachter ernsthaft bestreiten können, dass die beiden Clubs doch sehr eng miteinander verwoben sind. Anders kann man die Vielzahl der Spielertransfers zwischen beiden Clubs zum Beispiel in den letzten Jahren auch gar nicht begründen. Und bei Girona und City lief es beinahe ähnlich. Da schachteln ein paar findige Wirtschaftsanwälte ein bisschen was rum und dann ist in der Form Genüge getan. Was in der Realität Phase ist, interessiert dann die Verbände eh nicht mehr.
Ja, wenn man sich das so anschaut, ist ja eigentlich auch recht offensichtlich, wo eine Gefahr in diesem Multi-Club-Ownership liegen könnte. Ne? Da spielen dann zwei Mannschaften vom gleichen Besitzer gegeneinander und der könnte ja per Stallorder quasi bestimmen, wer am Ende als Sieger den Platz verlassen soll. Also so ein bisschen wie, keine Ahnung, ob das noch so ist. Früher war das in der Formel 1 halt manchmal so. Mhm. Aber das ist jetzt, glaube ich, sogar eher noch das geringste Problem, weil ja, so oft wird das jetzt dann auch nicht vorkommen und dann gibt es ja auch nochmal den Faktor Mensch und vielleicht doch ein paar renitente Spieler, also zumindest hoffe ich mal, dass noch nicht quasi alle Fußballer so gleichgeschaltet sind, aber aus sportlicher Sicht liegt die größere Gefahr ja eigentlich noch wo ganz anders, weil so ein verschobenes Spiel, wie gesagt, das ist mal eine Sache, aber man kann ja auch ganz an anderen Stellen den Wettbewerb so aushebeln, ja, also zum Beispiel über, was man jetzt mal umgangssprachlich Financial Fair Play nennen würde, ja. Mhm. Also zum Beispiel ja, die Möglichkeit, Transfers innerhalb von dem Netzwerk zu tätigen, ja. Also da kann man natürlich kluge Deals machen, vielleicht beispielsweise mal einen Spieler von England in die Emirate verkaufen, zu einem Preis, der deutlich über dem eigentlichen Marktwert liegt, ja. Und dann kriegt man beim Financial Fair Play eben wieder ein bisschen Spielraum. Man kann andere Deals konstruieren, um sich Steuern zu sparen oder vielleicht noch einfacher, wenn man sich mal die vielen Transfers innerhalb vom Red Bull-Netzwerk anschaut, ist natürlich auch quasi ein großer Vorteil, so ein Vorkaufsrecht auf viele Spieler zu haben und die dann auch noch unterhalb vom marktüblichen Preis zu bekommen. Also die Marktpreise oder die Transfersumme, die hat sich im Fall von Red Bull auch mal jemand angeschaut und dann eben auch bestätigt, dass die Spieler eben deutlich günstiger den Weg von Salzburg nach Leipzig antreten, als man das bei einem anderen Transfer erwarten könnte. Und dadurch sieht man ja schon so, ja, so Prinzipien, die eigentlich einen halbwegs fairen Wettbewerb im Fußball garantieren sollen, die werden von Multi-Club Ownership schon ordentlich auf die Probe gestellt. Und klar, man könnte jetzt auch sagen, gut, dann brauchen wir eben neue Regeln, aber wer soll die denn überprüfen? Also, wir hatten ja vorhin die Zahlen und ich glaube so circa, das heißt dann, dass so circa 40% der Vereine der großen 5 europäischen Ligen ja eben Teil von so unterschiedlichen und halt auch, wie gesagt, recht verschachtelten Multi-Club-Ownership-Strukturen sind. Und es bräuchte bei den Fußballverbänden ja dann quasi nochmal ganz neue Einheiten von Finanzexperten, Rechtsanwälten, Juristen, die sich quasi nur dem Thema widmen. Und das ist ja irgendwo auch ein bisschen unrealistisch, das zu verlangen. Jetzt könnte man natürlich auch einfach fragen, naja, wenn alle nach dem gleichen Prinzip bescheißen quasi, ist es dann halt auch wieder fair für alle? Und da müssten wir dann erstmal den glücklichen deutschen Sonderfall mit der 50+1-Regel außen vor lassen. Aber es ist jetzt natürlich auch nicht so, dass jede von diesen Investoren in solche Multi-Club-Ownership-Gruppen, also A, sind die nicht alle so finanzstark wie jetzt irgendwie der emiratische Staatsfonds hinter Man City. Und die Investoren, die haben ja auch nicht alle die gleichen Interessen. Jackel, du bist mein Mann der Zahlen heute. Was können wir zu den Investoren sagen?
Also sagen kann man, dass der Fußball Geld anzieht von Leuten, die nicht nur das Beste für Vereine im Sinn haben. Ein Drittel der Multi-Investment-Gruppen im UEFA-Raum kommt beispielsweise aus den USA und es lässt sich beim größten Teil von ihnen wohl vermuten, dass sie knallharte finanzielle Interessen im Aufbau der Strukturen haben. Deren Engagement wirkt sich sicher anders auf Vereine aus als des saudischen Staatsfonds oder auch das von Red Bull. Die einen wollen halt Sportswashing und Werbeplattform, die anderen halt einfach nur schnelle Mark. Es gibt sogar Investmentbanken, die Fußballvereine als Investmentobjekt in ihrem Portfolio haben und für Investoren auf die Suche nach dem für sie am geeignetsten Fußballverein gehen. Und da brauchst du ja noch nicht glauben, dass die Leuten wichtig ist, wie es dem Verein in 15 Jahren geht.
Ja, muss auch sagen, dass in diesen Konglomeraten ja meistens auch nur ein Top-Verein ist, ja, und die anderen Vereine sind quasi so Durchlaufstationen oder Farmteams, ist ja der gängige Begriff, die halt immer, wenn sie einen guten Spieler rausbringen, den auch sofort wieder abgeben müssen. Und das, wie gesagt, dann in dem Fall auch deutlich unter Marktpreis. Und so bauen sich, ja, diese Multi-Club-Konstrukte halt quasi so Pipelines zu ihren Top-Teams hoch auf, ja, also im Endeffekt hätte man im europäischen Fußball lauter so Säulen, oben gibt es halt die paar Top-Clubs, die konkurrieren und unten drunter haben die alle so eine lange Leitung, wo sie quasi ihre Spieler raussaugen. Diese Mannschaften, die unter den Top-Clubs sind, die haben dann quasi eigentlich gar keinen, ja, wie sagt man das, gar keinen eigenen Willen mehr, ja. Und ins Extreme gedacht ist dann echt so, dass einfach ein paar Konzerne den gesamten europäischen Fußball kontrollieren und auch bestimmen, was mit anderen Mannschaften passiert. Und das ist schon ja irgendwie krass. Und es gibt da auch schon Beispiele. Also ich weiß nicht, jetzt kommt, ich nehme an, man spricht es Ostende aus. Also es ist vielleicht doch noch ein paar Leuten ein Begriff. War bis vor kurzem belgischer Erstligist. Und die sind jetzt insolvent und ich glaube, der Verein wird sogar aufgelöst. Und die waren eben auch Teil von so einem Multi-Club-Netzwerk, in dem Fall von der Pacific Media Group, die da größere Anteile an Ostende gehalten hat. Und da gibt es quasi die Geschichte, dass die Ostende zwingen wollten, einen Spieler von Nancy zu kaufen. Ja, weil Nancy eben auch Probleme mit der Lizenz hatte und die eben noch einen Spieler abgeben mussten für, glaube ich, 5 Millionen oder so. Und der Vorstand von Ostende, also Pacific Media, hat da wohl nicht so viele Anteile gehabt, dass sie alleine bestimmen konnten. Und der Vorstand hat sich dann gewehrt und wollte den Deal halt nicht mitgehen. Das hat dann dazu geführt, dass diese Investorengruppe gesagt hat, gut, dann geben wir unsere Anteile zurück. Und dann hat sich da so ein bisschen ein Streit entsponnen. Ja, die haben das auch ein bisschen verschleppt, haben Geldzusagen nicht eingehalten. Und am Ende war Ostende dann deshalb insolvent. Das muss man sich jetzt mal auch mal vorstellen, was das bedeutet, gerade für kleinere Städte. Ja, wenn da plötzlich so ein Fußballverein aufhört zu existieren, ja, da hängt ja ganz viel Identität dran, zum einen, aber auch Arbeitsplätze, Leute, die in die Stadt kommen, weil sie das Auswärtsspiel besuchen, etc. Also, wie gesagt, diese Pacific Media Group, die sind jetzt, glaube ich, auch bei Kaiserslautern mit drin. Jetzt stell dir mal vor, Kaiserslautern hört plötzlich auf zu existieren wegen, also das ist ja so ja. Der Herzschlag einer ganzen Region. Ja, das ist schon eine fürchterliche Vorstellung, ja, dass da immer mehr Traditionsvereine quasi nur noch so leere Hüllen, wie gesagt, ohne eigenen Willen zu sportlichem Erfolg oder nachhaltigen Wirtschaften werden und nur noch Farmteams oder dafür da sind, finanzielle Verluste auszugleichen. Und ja, diese ganze Gemeinschaft, die halt hinter den Vereinen steht, die ganzen Menschen, die sich da seit Jahrzehnten wegen Fußball treffen und mit dem Team mitfiebern, das ist natürlich den Investoren oder generell jedem Investor, egal ob der jetzt nur einen oder mehrere Vereine hat, aber in diesen Multiclub-Strukturen kommt es halt nochmal wahrscheinlich stärker zu tragen, dass der einzelne Verein nicht so viel zählt, ne? Und das ist denen dann im Endeffekt scheißegal. Und ja, keine Ahnung, ich bin heute eher der Mann der ausschweifenden und umständlichen Worte, scheint mir. Aber um es vielleicht nochmal so zusammenzufassen, ist halt die Frage, sind wir halt lieber Fans vom FC Bayern von derselben Straße oder von einem multinationalen Konzern mit Niederlassungen in Brasilien, USA, Asien, Österreich und Deutschland? Mhm. Das ist halt die Frage. Und da muss man nochmal ganz klar sagen, also dieses Multi-Club-Ownership, das ist der Weg weg von lokal verwurzelten Vereinen hin zu globalen Konzernen. Und in dem Konzern gibt es dann auch, klar, größere und kleinere Vereine, aber wie fühlt sich's als Fan dann an? Und meine Perspektive ist ja immer die von dem Fan, wenn der einzige Existenzgrund von meinem eigenen Verein dann irgendwann nur noch ist, Farmteam für den großen Schwesterverein zu sein, der irgendwo in Europa spielt. Ja, klar, jetzt beim FC Bayern werden wir das Problem nicht so schnell haben, also weil wir eher doch am oberen Ende der Nahrungskette, was solche Konstrukte angeht, stehen würden. Mhm. Deshalb haben wir vielleicht aber auch ein bisschen mehr die Aufgabe, darauf zu achten, dass unser Verein da keine unrühmliche Rolle in der Geschichte des Fußballs einnimmt. Und genau, da warst du wieder der Mann, der ein bisschen was rausgesucht hat. Ja. Wie ist denn der aktuelle Stand, Jackel?
Also der Stand ist, dass der FC Bayern mit dem Joint Venture Red and Gold Football nicht nur Teil, sondern auch Kopf eines kleinen MCO-Geflechts ist. Und gemeinsam mit Los Angeles FC, der einer breiten Eigentümergemeinschaft inklusive mehrerer Private Equity Unternehmen gehört, will der FC Bayern Red and Gold zur Entwicklung von Talenten nutzen. Weniger glatt Ausdruck kann man also einfach auch sagen, Formteams entwickeln. Und erste konkrete Schritte wurden auch schon gemacht. Neben dem Einstieg bei einer Fußballakademie in Gambia bestimmen LAFC und der FC Bayern auch seit Dezember über den Traditionsverein Racing Club de Montevideo aus Uruguay. Und auch wenn es derzeit noch nicht einzuschätzen ist, in welcher Form der FC Bayern durch Red and Gold den Verein lenken wird, so steht es da außer Frage, dass wir zukünftig über Geschicke von einem anderen Verein bestimmen können. Und nimmt man halt dann noch dazu, dass LAFC gerade sein eigenes Portfolio mit Vereinen aus deutschsprachigem Raum erweitert hat, kann man schnell ein unangenehmes Gefühl bekommen. Weil mit Wacker Innsbruck und Grasshopper Zürich sind die Amerikaner Haupteigner bei bekannten Traditionsvereinen geworden und zeigen damit auch, dass sie auch Vereinsübernahmen in Europa nicht abgeneigt sind. Und auch da lässt sich nicht sagen, ob und falls inwiefern diese beiden Investments irgendeine Beziehung zu gemeinsamen Unternehmungen mit Bayern gestellt werden. Die jetzt engere Beziehung nach Zürich hat man zum Beispiel aber schon mal zumindest.
Ja, genau, für Testspiel auch schon genutzt.
Ja, genau, ja, im Januar.
Wobei das also jetzt natürlich, also Testspiel machen ist natürlich nicht verwerflich, aber ja, was sagt man generell dazu?
Es bleibt halt nur noch zu sagen, Fans sein ist halt zu großen Teilen Gefühlssache und wir wollen halt nicht, dass unser Verein hier einen gefährlichen Weg mitgeht. Ein Weg, der halt angesichts der weltweiten Entwicklung wahrscheinlich nicht für die Identität des FC Bayern gefährlich ist. Und FC Bayern klaut ja auch keine Identitäten und stülpt da was Neues drüber. Aber es ist ein Weg, der halt die Magie vom Fußball kaputt macht. Und der den Wettbewerb weiter aushöhlt, der aus tausenden spannenden Vereinen weltweit auf kurz oder lang dann doch halt an und an einige Dutzende seelenlose Konzerne macht. Und es sollte halt Aufgabe aller Fußballverbände sein, aber halt auch der Mitglieder geführten Vereine, dass diese Entwicklung aufgehalten wird und so weit wie möglich zurückgedrängt wird. Eine realistische Erwartungshaltung ist wahrscheinlich nicht, aber andererseits haben halt wir Fans eine Vergangenheit schon bewiesen, dass wir große Steine ins Rollen bringen können.
Das war jetzt ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, oder?
Ja.
Aber ganz negativ enden, also weil eigentlich war es jetzt, ist alles ein bisschen eine negativ nervige Sache, wollen wir nicht, weil wir sind euch ja noch die Initiativen schuldig, die dieses Jahr von Südkurve hilft, unterstützt werden.
Ja, genau.
Und an der Stelle dann vielleicht auch noch kurz der Hinweis, dass man da am Freitagabend auch nochmal spenden kann. Also da wird gleich im Stadion gesammelt und man kann auch per PayPal spenden. Südkurve hilft, gibt's eine Insta-Seite. Bringt euch jetzt wahrscheinlich nichts, wenn ich euch einen QR-Code hier beschreibe. Aber du hast die Initiativen gerade auf dem Jackel, oder?
Ja, genau, das, die habe ich offen.
Bevor wir da jetzt irgendeine vergessen, jetzt waren wir schon to die kompletti.
Genau, es handelt sich um 4 Initiativen, die dieses Jahr unterstützt worden sind. Die wollen wir nur kurz vorstellen. Das eine wäre Bunky Gut, das ist ein Projekt zur interkulturellen Verständigung und ist, ist europaweit wahrscheinlich ein einzigartiges Beispiel von einem organisierten Straßenfußball. Die Initiative hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, dass er jungen Menschen verschiedener Kultur und nationaler Herkunft eine sinnvolle und eine gesunde Freizeitbeschäftigung zu geben und halt auch mal Möglichkeit zu geben, das aus ihrer Lebensrealität auszubrechen. Zum anderen hätten wir da Boxt euch durch München. Da werden Kinder trainiert, Boxtraining. Ja, die Kinder und Jugendliche, die halt unter der Armutsgrenze leben. Und dann hätten wir noch die Lesefüchse, den Lesefüchse e.V., der liest jede Woche fast 1200 Kinder im Grundschulalter vor. Und das machen halt fast 500 ehrenamtliche Vorleser und Vorleserinnen. Die schwärmen da regelmäßig mit den Büchern zu den Kindern aus. Und genau, dann haben wir eigentlich nur noch eine, die wir vorstellen müssen. Das wäre halt Brotzeit für Kinder. Diese sorgen für Pausenbrote in den Schulen und dass jedes Kind auch jeden Tag eine Mahlzeit in ihrem Magen hat. Alles 4 sehr coole und wichtige Initiativen und genau deswegen haben wir uns für dieses Jahr entschieden, dass sie unterstützt werden und gefördert werden.
Ja, top. Und ich denke, im neuen Jahr können wir danach sagen, wie viel quasi an die einzelnen Initiativen fließen konnten, wie viel gesammelt wurde. Wir freuen uns auf jeden Fall, oder die Leute von Südkurve hilft, die am Freitag nochmal sammeln, freuen sich sicher auch über den ein oder anderen kleinen Weihnachtsschein in der Spendenbox.
Ja,
ansonsten gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer wir beide nach der Folge, absolut, nach der Folge nochmal brennen wir noch mal mehr auf den Sieg gegen die scheiß Bullen. Und wir hoffen, dass wir hoffen auf jeden Fall, dass sich alle am Freitag lautstark der Unterstützung anschließen. Und ansonsten, Verabschiedung, willst du, soll ich?
Scheiß Red Bull. Ciao, habt eine schöne Zeit, habt einen guten Rutsch. Schöne Feiertage, wir sehen uns alle im neuen Jahr. Wir haben die erste Aufnahme wieder beim Heimspiel gegen Hoffenheim.
Hoffenheim.
Ja, genau. Ja, Hoffenheim.
Also da gibt es dann Infos zum Red Bull-Spiel und der Rückblick zum Red Bull-Spiel und zum Gladbach-Spiel.
Ja.
Geht ja erstmal auf weite Auswärtsfahrt dann. Genau, ansonsten bleibt mir auch noch allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und ganz besondere Grüße auch an alle Hörerinnen und Hörer mit Stadionverbot als gesperrt immer bei uns, auch in 2025. Gehabt euch wohl.
Ciao.